Und so ist also das, was hier aus dem Qualm, da stieg ein Qualm aus dem Schlund empor, wie der Qualm eines mächtigen Ofens, sodass Sonne und Luft verfinstert waren von dem Rauch aus dem Schlund. Also da kommen diese ganzen bösen und diese ganzen grauenhaften, diese ganzen entsetzlichen Wirklichkeiten kommen da hervor. Und die werden dann personifiziert, wenn man so sagen darf, in der Gestalt von Heuschrecken. Aus dem Qualm brachen Heuschrecken hervor über die Erde. Das ist sicher im Hinweis auf die ägyptischen Plagen, weil die Heuschrecken alles, eine der ägyptischen Plagen besteht ja darin, dass die Heuschrecken alles auffressen. Aus dem Qualm brachen Heuschrecken hervor über die Erde, denen Macht gegeben ward, immer wieder Macht gegeben. Wissen Sie, das ist die Gestattung, von der wir oft schon geredet haben, dass Gott den Bösen, wenn die Menschen sich dem Bösen öffnen, dann sollen sie es haben. Gott hat den Menschen in die Freiheit gestellt, wenn sie das Böse wollen, bitteschön. Nicht? Und es wird ihm gestattet, dann den Bösen einzubrechen in die Welt. Und das erleben wir ja also sehr handgreiflich. Aber ich möchte immer betonen, nicht nur wir. Das gilt, also ich meine, ich hätte diese Bibelstunden natürlich vor 100, vor 200, vor 300 Jahren halten können, hätte es aber natürlich anders gehalten. Ich hätte die Verwirklichung dieser Weissagungen in der Gegenwart natürlich anders illustrieren müssen. Da kommen also diese Heuschrecken über die Erde, denen Macht gegeben ward, wie die Skorpione der Erde sie besitzen. Es war den, ich weiß nicht, Sie waren ja vielfach schon im Orient, Sie wissen, dass es heute noch also diese Skorpione gibt und kannst im Hotelzimmer einen Skorpion erwischen, nicht? Und das ist also sehr unangenehm, wenn der Skorpion dich also sticht. Das ist eine sehr schmerzvolle Sache, die durch Wochen hindurch dauert, bis das ausgeheilt ist. Es ward ihnen aufgetragen, weder der Erde Gras noch irgendein Grün noch einen Baum zu versehren, sondern nur die Menschen, die nicht auf ihrer Stirne das Siegel Gottes tragen. Erinnern Sie sich, 7. Kapitel, die 144.000 besiegelt. Also das Gottesvolk, die das Siegel des lebendigen Gottes auf ihrer Stirne tragen. Und die anderen, die sich verweigert haben, das sind nicht die nichts dafür können. Die sind das nicht, sondern das sind die, die sich verweigern. Die rumpeln in die Tragödie, die rumpeln in die Dämonisierung des Daseins, denn der Mensch ist nie Chef. Entweder übergibt er sich Gott und dann wird Gott durch ihn wirksam. Oder er übergibt sich Gott nicht. Dann sitzt er dem Teufel auf, weil der Teufel stärker ist als wir. Der Mensch ist entweder erfüllt vom Geist Gottes und ist Gottes Werkzeug oder er ist ein Werkzeug des Widersachers. Also von denen ist die Rede, die Menschen, die nicht auf ihrer Stirne das Siegel Gottes tragen. Aber was passiert denen? Nicht sie zu töten ward ihnen gegeben, sondern 5 Monate lang sie zu peinigen. Ihr Quäl ist wie das Quäl des Skorpions, wenn einen Menschen sticht. Wenn man bei den Zahlen in der Apokalypse überlegt, muss man sehr vorsichtig sein, weil man sehr viele Zahlen nicht eindeutig erklären kann. Die Zahlensymbolik ist uns nicht so hundertprozentig bekannt, die damals üblich war. Aber bei den 5 Monaten, die also diesen Heuschrecken gegeben ist, die Menschen zu quälen, die nicht das Siegel Gottes auf der Stirne tragen, das dürfte eindeutig sein, weil die Lebensdauer eines Heuschreck 5 Monate dauert. So ist er einfach gesagt, dass diese Heuschrecken in erster Linie und ausschließlich dazu da sind, diese Zulassung Gottes, dass das Böse wirksam werden darf in den Menschen, die sich dem Bösen geöffnet haben. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ohne ihn zu finden, und sie werden zu sterben verlangen, aber der Tod flieht vor ihnen. Also auch etwas, was uns ja in der Gegenwart immer wieder begegnet, nicht? Was haben wir von den unglaublichen Fortschritten der Medizin? Wir haben sicher auf der einen Seite unendlich viel Gutes, das darf man also wirklich nicht leugnen. Auf der anderen Seite das Nicht-Sterben dürfen der Menschen. Nicht? Das ist schon auch etwas sehr Dunkles, dieses Nicht-Sterben dürfen, was die da aufführen. Dieselben Ärzte, die serienweise die Ungeborenen abtreiben, dieselben Ärzte also machen millionenschwere Operationen, um einen 80-Jährigen noch am Leben zu erhalten. Ich meine, das ist ein solcher Widersinn, das ist ein solcher Widerspruch, das ist alles so narrisch, dass man sich fragt, ja, wo sind wir denn überhaupt? In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ohne ihn zu finden, und werden zu sterben verlangen, aber der Tod flieht vor ihnen. Und dann werden diese Heuschrecken näher geschildert. Da müssen wir viel Zeit haben, um jetzt jeden einzelnen Zug dieser Schilderung zu deuten. Das könnte man, aber wie gesagt, das schenke ich mir. Es hat keinen Sinn, ist auch nicht notwendig. Das Aussehen der Heuschrecken glich dem von kriegsgerüsteten Rossen. Auf ihren Köpfen schimmerte es wie von goldenen Kränzen. Ihre Gesichter waren wie Gesichter von Menschen. Haare hatten sie wie Weiberhaare. Ihre Zähne waren wie die von Löwen, ihr Brustschild glich ehernen Panzern. Das Rauschen ihrer Flügel glich dem Rollen von vielen Wagen mit Pferden, die zum Kampf stürmen. Sie hatten Schwänze gleich den Skorpionen. Der Skorpion hatte dann einen Stachel im Schwanz, einen Stich mit dem Schwanz. Gleich Skorpionen auch Stacheln, und in ihrem Schwanze liegt ihre Kraft, die Menschen zu quälen 5 Monate lang. Sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist hebräisch Abaddon, im Griechischen Apollyon. Der Verderber heißt das auf Deutsch. Wie gesagt, da könnte man jetzt also die dämonische Wirksamkeit in unserer Welt, könnte man jetzt anhand dieser einzelnen Aussagen über das Aussehen dieser Heuschrecken noch näher bestimmen. Aber das, wie gesagt, das ist nicht wichtig, es genügt das, was ich, glaube ich, als Allgemeines gesagt habe. Und Sie dürfen aber jetzt bitte nicht vergessen, die Apokalypse hat immer wieder 2 gedankliche Linien. Heilsgeschichte, die unaufhaltsam vordringende Gottesherrschaft. Und gleichzeitig Unheilsgeschichte, die immer steigende Aggressivität des Widersachers. Und in diesem Teil, den wir heute lesen, ist das zweite geschildert. Deswegen ist die Apokalypse, wenn Sie nur das wüssten, ist sie eine Geschichte des Grauens. Aber sie ist gleichzeitig das andere auch. Und ich hoffe, dass Sie dann eines Tages die Zusammenschau finden werden. Vers 12, das eine Wehe ist vergangen. Siehe, es kommen noch 2 Wehe nach. Sie erinnern sich an den Adler, der 3-mal schreit, Wehe, Wehe, Wehe. Das erste war die 5. Posaune, das zweite Wehe ist die 6. Posaune. Nun blies der 6. Engel, da hörte ich eine Stimme von den 4 Ecken des goldenen Altares. Immer wieder ist dieser Altar erwähnt. Wir haben ihn ja schon am Anfang unserer heutigen Lesung gehabt, wo es geheißen hat, ein anderer Engel kam und trat zum Altar, erhielt eine goldene Rauchschale, weil durch Tod und Auferstehung des Herrn das ganze Geschehen in Gang gekommen ist. Und weil Tod und Auferstehung Christi in der Messfeier am Altar ständige Gegenwart ist. Deswegen dringt die Gottesherrschaft ununterbrochen vor, weil er in seinem Sterben und Auferstehen auf dem Altar ununterbrochen die Sünde der Welt überwindet und ununterbrochen die Gottesherrschaft stiftet in denen, die sich ihm öffnen. Und dagegen entsteht natürlich jetzt also dieser Widerstand des Satan. Und so ist also hier der Altar wieder als das auslösende Element dieser ganzen Entwicklung genannt. Nun blies der 6. Engel, da hörte ich eine Stimme von den 4 Ecken des goldenen Altares, da haben Sie das. Vor Gott, die sprach zum 6. Engel, der die Posaune hielt, lass die 4 Engel los, die am großen Euphratstrom gebunden sind. Wurden die 4 Engel, die schon gerüstet waren, losgelassen, um auf Stunde, Tag, Monat und Jahr den 3. Teil der Menschen zu töten. Die Zahl der Reiterscharen war 20.000 mal 10.000, ich hörte ihre Zahl. Auch sah ich in dem Gesichte der Rosse, die Rosse und ihre Reiter angetan mit Panzern, feuerrot, bläulich und schwefelgelb. Die Köpfe der Rosse waren wie Köpfe von Löwen und aus ihren Mäulern quollen Blut, Qualm und Schwefel. Sie haben also nun sechste Posaune, wobei die 6. Posaune vom Massensterben handelt. Die 5. Posaune, die Qual des Einzelnen, das war das, was wir jetzt gerade gelesen haben, wo sie den Tod suchen werden, das ist aber alles eine individuelle Angelegenheit. Der Einzelne, der in diese Dunkelheit, in diese Hoffnungslosigkeit, in diese Schulderfahrung, in diese Verlassenheit gestürzt ist und nun keinen Ausweg findet und den Tod sucht, aber den Tod nicht findet. Das ist also der Einzelne. Und jetzt kommt das Massensterben. Achten Sie bitte darauf, meine Freunde, es gibt zwei Arten des Todes. Es gibt den, wenn man so sagen darf, den natürlichen Tod. Ganz natürlich ist er ja nicht, weil er sicher im Schöpfungsplan nicht vorgesehen war. Aber dennoch gibt es den, wie gesagt, natürlichen Tod, unter Anführungszeichen, den wir alle kennen, der verschiedene Formen hat, aber im Grund nicht schrecklich ist. Es gibt ein sehr friedvolles Sterben, es gibt ein stilles Auslöschen. Natürlich gibt es auch also sehr tragische Agonie und schweren Todeskampf. Wie gesagt, es gibt Verschiedenes, dass die Reaktion auf den natürlichen Tod bei Ihnen und bei mir ist Betroffenheit, Ernst und Trauer. Aber es gibt einen zweiten Tod, das ist der gewaltsame Tod. Und der gewaltsame Tod, wenn er zum Massensterben wird, das ist also was anderes. Das erweckt dann nicht Traurigkeit oder Ernst oder Betroffenheit, sondern Entsetzen. Das ist das Entsetzen. Die vier Engel, die schon gerüstet waren, losgelassen, um auf Stunde, Tag und Monat den dritten Teil der Menschen zu töten. Die Zahl der Reiterscharen war 20.000 mal 10.000. Also da ist ein Bild aufgerollt von einer ungeheuerlichen Kriegsschar. Für die damaligen Leser ungeheuer plastisch. Warum? Weil es sich um den Euphratstrom handelt. Der Euphrat war die Ostgrenze des Römischen Reiches, also das heutige Persien. Und hinter dem Euphratstrom wohnten die Parther. Die Parther waren ein nordiranischer Volksstamm, die sich im Jahr 250 vor Christus selbstständig gemacht hatten und ein Reich gegründet hatten dort, das vom Kaspischen Meer bis an den Euphrat gegangen ist. Sie haben dann im Jahr 141 vor Christus Babylonien erobert. Da sind sie dann, also wie gesagt, bis an die Grenze des Euphrat vorgestoßen. Und waren im ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhundert, also zur Zeit der Apokalypse, der einzige Feind, den die Römer gefürchtet haben, nicht nur gefürchtet, sondern dem sie unterlegen waren. Wenn die Parther über den Euphrat herübergekommen sind, mit ihren Tausenden von Reitern, sie haben sehr schnelle Steppenpferde gehabt, kleine Pferde, und diese Steppenpferde, da waren die Römer mit ihren schwerfälligen Bewaffnungsformen der Legion, an denen waren sie nicht gewachsen. Die Parther waren also der große Erbfeind, das war das Schreckgespenst für jeden Römer. Und von diesen Parthern ist hier die Rede. Und also die Tragödie des Massensterbens, der zweite Gesichtspunkt, den wir da haben, wenn das Böse also in dieser Weise losgelassen wird, dann ist auf der einen Seite die Tragödie des Individuums und auf der anderen Seite die Tragödie der Gemeinschaften, also das Massensterben, der Massentod in einer schauerlichen Weise. Und das wird illustriert an einem Einbruch der Parther. Und wenn es dann heißt, die Zahl der Reiterscharen war 20.000 mal 10.000, das sind natürlich also jetzt Fantasieziffern, das sind wieder symbolische Ziffern, also unermesslich. Und ich sah in dem Gesichte die Rosse, in dieser Vision sah ich die Rosse und die Reiter, angetan mit Panzern, und da haben sie jetzt vier, drei Farben, Feuerrot, bläulich und schwefelgelb, und aus dem Maul dieser Rosse kommt Glut, Qualm und Schwefel, das stimmt überein, Glut ist Feuerrot, Qualm ist bläulich und Schwefel ist schwefelgelb. Also Farbe und das, was aus dem Maul dieser Rosse kommt, das ist also diese ganze entsetzliche Macht der Zerstörung, des Massentodes, des Massenunterganges, der Massenvergiftung, des Massenmordes und alles das, nicht? An diesen drei Plagen, das sind die drei Plagen Glut, Qualm und Schwefel, das müsste man wieder einzeln deuten, das ist jetzt nicht wichtig, starb der dritte Teil der Menschen an der Glut, dem Qualm und dem Schwefel, der aus ihren Mäulern quoll, denn die Kraft der Rosse liegt in ihren Mäulern und in den Schwänzen. Das ist der Hinweis auf die Parther, denn die Parther hatten die Gewohnheit, den Schwanz, diese Pferde hatten sehr lange Schwänze und den haben sie geknotet. Und also der geknotete Schweif der Pferde war ein Kennzeichen für die Parther, denn die Kraft der Rosse liegt in ihren Mäulern und Schwänzen, ihre Schwänze gleich den Schlangen haben Köpfe, mit denen sie Verderben anrichten. Also da haben sie, da gehen zwei Bilder ineinander, auf der einen Seite die dämonischen Mächte und auf der anderen Seite sind sie dann illustriert an einem ganz konkreten Kriegsvolk, nämlich an den Parthern. Wobei das dämonische Element sehr deutlich ist, denn diese monströsen Wesen, das sind also diese Pferde mit diesen seltsamen was ja aus dem Maul kommt, Glut und Qualm und Schwefel, und die Köpfe der Rosse waren wie Köpfe von Löwen. Da erinnern Sie sich vielleicht an diese orientalischen Gestalten der Mythologie, wo diese Mischwesen, der Leib ein Löwenleib und der Kopf ein Vogel, oder umgekehrt, der Kopf ein Mensch und der Leib ist ein Tier, und das geht da in der Mythologie des Vorderen Orients, sind diese häufig, und zwar primär als dämonische Wesen in dieser Art von Mischwesen. Und so greifen diese zwei Bilder ineinander, um das Grauen des massenhaften, gewaltsamen Todes. Und das ist ja auch wieder von einer derartigen Aktualität, wenn Sie wissen, nicht, was heute an Massenmord geschieht. Wieder darf ich an die Abtreibungen erinnern, wieder darf ich an den Völkermord erinnern, wieder darf ich erinnern an die letzten Kriege, die in einer Nacht von Bombardierungen Hunderttausende umgebracht haben. Nicht? Wieder darf ich erinnern an die Rüstungen, die sich also bereit machen. Nicht Hunderttausende, das ist ja Kleingeld, nicht? Millionen mit einem Atomschlag zu vernichten. Und was ist das Ergebnis? Die Zulassung sollte, wenn Sie an die ägyptischen Plagen denken, was wollte Gott durch die ägyptischen Plagen erreichen? Die Bekehrung des Pharao, dass der Pharao bereit ist, den Auftrag Gottes also Gewähr zu geben, nicht? Und genau dasselbe ist hier. Diese Dinge werden zugelassen, einerseits, weil Gott dem Geschöpf die Freiheit der Entscheidung überlassen hat. Du darfst dich auch dem Satan überlassen, nicht? Dann bist du halt sein Werkzeug. Das ist deine Sache. Gott will keine Gegenstände, über die er einfach verfügt. Gott will Partner, die Ja sagen zu ihm. Und ja, und deswegen hat also diese, einerseits diese Zulassung darin ihre Begründung, dass die Freiheit des Menschen nicht angetastet wird. Und auf der anderen Seite aber natürlich verbindet Gott damit, wenn man so menschlich von ihm reden darf, den Versuch, das zur Bekehrung, als Anregung zur Bekehrung, so wie der Pharao das sich nachgegeben hat, wie der Tod der Erstgeburt eingetreten ist. So ähnlich also ist das hier, aber das hat nicht gewirkt. Die übrigen Menschen, also da sind ein Drittel ist zugrund gegangen, die übrigen Menschen, die in diesen Plagen nicht umkamen, kehrten sich jedoch nicht ab von den Werken ihrer Hände, sodass sie nicht mehr vor den Dämonen gebetet hätten. Der Abfall von Gott, und das ist theologisch sicher richtig, wird sowohl bei Paulus als auch hier als Hinwendung zu den Dämonen gedeutet. Nicht, wenn sie unzählige Leute unter uns haben, die sich um Gott nicht kümmern. Die wissen nicht, dass sie letztlich sich damit offen halten für die Macht des Widersachers. Sie wissen es nicht, aber es ist letztlich ein Dämonendienst. Die Menschen, die in diesen Plagen nicht umkamen, kehrten sich nicht ab von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr vor den Dämonen gebetet hätten, vor den Bildern von Gold, Silber, Erz, Stein und Holz, die nicht sehen, noch hören, noch gehen können, diese Götzenbilder. Sie kehrten nicht um, weg von ihren Mordtaten, ihren Zaubereien, ihrer Unzucht und ihren Diebereien. Im Jahr 1950 gab es in der Furche einen Artikel, der mir unvergesslich geblieben ist. Sie werden sich erinnern, also an den Aufbruch nach dem Zusammenbruch des Hitlerreiches und der Wiedergründung von Österreich und der Aufbau und was da alles an Idealismus und Optimismus und allen möglichen positiven Haltungen sich gezeigt hat. Und dann war, wie gesagt, im Jahr 50 in der Furche ein Artikel, der hat dann die Überschrift gehabt, das Lustrum der versäumten Gelegenheiten. Lustrum ist ein Zeitraum von 5 Jahren im Lateinischen. Also die 5 Jahre versäumter Gelegenheit. 1945 war alles zu Ende, das tausendjährige Reich. Wir haben 5 Jahre Zeit gehabt, uns zu besinnen. Wir haben die Zeit vertan. Lustrum der versäumten Gelegenheiten. Und da war dann dargestellt, was nun an Chance drin gewesen ist im Jahr 1945. Und wie wenig von der Chance genützt wurde. Und ich weiß es genau, weil ich damals mitten im diözesanen Geschehen drin gestanden bin, wie sehr wir das gespürt haben. Ich war Diözesanjugendseelsorger, war also für den Aufbau der neuen KJ, der neuen katholischen Jugend verantwortlich. Und wir haben gewusst, wir haben ein ungeheures Potenzial an Begeisterung. Und glauben Sie, dass wir gewusst hätten, was wir mit dem Potenzial anfangen sollen? Nicht nur ich habe es nicht gewusst, auch meine Kollegen haben es nicht gewusst. Wir haben unsere Zusammenkünfte gehabt, die Diözesanjugendseelsorger aller Bundesländer, ein-, zweimal im Jahr. Und wir haben uns ehrlich den Kopf zerbrochen. Aber wir haben genau gespürt, also, dass wir nichts Dauerhaftes schaffen. Und wir haben dann im Jahr 50 eine große Blüte erlebt mit der KJ. Aber in den 60er Jahren ist das schon mehr oder weniger passé gewesen. Sehen Sie, und da ist also auch bei uns ist das passiert, dass diese ganzen Tragödien, Katastrophen, die wir in der Hitlerzeit hautnah erlebt haben, dass die also zu keiner Bekehrung geführt haben. Wenn Sie also jetzt noch 10 Minuten Geduld haben, ich hoffe, dass es Ihnen nicht zu arg ist, aber sonst geht der Zusammenhang verloren. Das waren also Kapitel 8 und 9, die wir jetzt gelesen haben. Kapitel 10, das kann ich sehr kurz machen, das ist jetzt Zwischenstück. Wir haben, wie ich Ihnen sagte, bei den 3-7er Reihen immer den gleichen Aufbau. 4 Elemente sind eine Einheit, dann kommt 5. und 6., 5., 6. Siegel, 5., 6. Posaune und dann kommen Zwischenstücke und dann kommt das 7. Element. So haben Sie es auch hier. 10. und 11. Kapitel sind Zwischenstück und im 11. Kapitel, Vers 15, wird es dann heißen, da blies der 7. Engel, also die 7. Posaune, und gewaltige Stimmen im Himmel huben an, aber das lesen wir heute nicht mehr. Aber das Zwischenstück. 10. Kapitel, da sah ich einen anderen gewaltigen Engel vom Himmel herabkommen. Er war in eine Wolke gehüllt, der Regenbogen stand über seinem Haupt. Sein Antlitz war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. In seiner Hand hielt er ein Büchlein aufgeschlagen. Seinen rechten Fuß setzte er auf das Meer, seinen linken auf das Land und schrie mit lauter Stimme, gleich wie ein Löwe brüllt. Bei seinem Schrei ließen die 7 Donner ihre Stimme erschallen und da die 7 Donner geredet, schickte ich mich an zu schreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel, versiegle, was die 7 Donner geredet und schreibe es nicht auf. Also es kommt ein Zwischenstück, wie gesagt, es bricht also hier jetzt ab, es ist eine völlig neue Szene. Bis jetzt hatten wir den Visionär, also Johannes, der entrückt war, hat es geheißen im 1. Kapitel. Er ist entrückt und die Tür ward im Himmel geöffnet. Jetzt ist es umgekehrt beim 10. Kapitel, er ist auf der Erde und der Engel kommt herunter. Einen gewaltigen Engel vom Himmel herabkommen und dann wird der Engel geschildert, er trägt die Attribute sowohl des lebendigen Gottes wie auch Christi, das kann ich jetzt nicht wiederholen, das haben Sie hier Wolke und Regenbogen und Sonne und Feuersäule. In seiner Hand hat er ein Büchlein aufgeschlagen, das aufgeschlagene Büchlein, Gegensatz, 5. Kapitel, das versiegelte Buch, nicht? Und hier ist es ein Büchlein, das ist aber offen, also der kleine Teil des göttlichen Geheimnisses, der uns zugänglich ist. Denn wir wissen ja auch trotz Offenbarung nur einen minimalen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Denken Sie an Paulus, 1. Korintherbrief, alles was wir erkennen ist Stückwerk, ist Fragment, nicht? Da ein Stückchen, da ein Stückchen, da ein bisschen was, was du im Katechismus liest, ist alles richtig. Aber es ist nur ein Fragment, da ein bisschen was, aber das Gesamtbild siehst du nicht. Das ist also diese neue Szene und dieser Engel steht auf der, also über Meer und Land, das ist also praktisch die Welt. Und schreit, wie ein Löwe brüllt, bei seinem Schrei ließen die 7 Donner ihre Stimme erschallen und dann möchte der Visionär aufschreiben, was die 7 Donner verkünden und da bekommt er den Befehl, das zu versiegeln, nicht aufzuschreiben. Wieder ein Hinweis, dass wir sehr vieles nicht wissen und das ist wichtig für uns alle, für Sie und auch für mich. Wir dürfen nicht daran scheitern, dass wir vieles im Glauben nicht verstehen. Wir wissen wirklich nur Fragmente. Und wir müssen Geduld haben und warten können, bis wir von Angesicht zu Angesicht schauen. Wenn ein Paulus, dieser Visionär hohen Grades, dieser hochbegnadete Mann, wenn der von sich sagt, wir sehen alles nur wie im Spiegel und rätselhaft und erst dann von Angesicht zu Angesicht. Das ist hier also mit diesen 7 Donnern, was diese 7 Donner geredet haben, weiß niemand. Und dieser Engel, den ich über Meer und Land stehen sah, erhob seine Rechte zum Himmel, so wie wir schwören auf die Bibel, so schwört er auf den Himmel. Er erhob seine Rechte zum Himmel und schwur bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel gegründet und alles, was in ihm ist, das Land und was auf ihm ist und das Meer, was in ihm ist, es wird keine Zeit mehr sein. Ein dunkles Wort, vielleicht, dass es heißt, die Zeit der Langmut Gottes ist abgelaufen, es ist nun also Schluss, es ist kein neues Angebot der Gnade mehr, vielleicht ist das gemeint, es wird keine Zeit mehr sein, vielleicht ist auch das, was bei Paulus immer wieder steht, dass die letzte Zeit angebrochen ist mit der Auferstehung Christi, ist also die letzte Periode zur Schöpfungsgeschichte angebrochen. Das ist also, sind Möglichkeiten der Deutung. Ja, in den Rufen, in den Tagen des Rufes des siebenten Engels, wenn er sich anschickt zu posaunen, erfüllt sich das Geheimnis Gottes, wie er es den Propheten, seinen Knechten, als Heilsbotschaft kundgetan hat. Und wieder hörte ich die Stimme vom Himmel also zu mir sprechen: Auf, nimm die Buchrolle, die geöffnet in der Hand des Engels liegt, der über dem Meer und dem Lande steht. Da ging ich zu dem Engel hin und bat ihn, mir das Büchlein zu geben. Er sprach zu mir: Nimm und iss es. Es wird bitter wirken in deinem Leib, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Da nahm ich das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es. Und es ward in meinem Munde süß wie Honig, aber da ich es gegessen, wirkte es bitter in meinem Leibe. Da sagte man zu mir: Du musst noch einmal weissagen von vielen Völkern, Nationen, Sprachen und Königen. Das geöffnete Büchlein, also der Teil der Offenbarung, der uns zugänglich ist. Das bisschen, was wir begreifen werden. Der minimale Einblick in das Geheimnis des göttlichen Wesens, der göttlichen Führung, der Schöpfung und der Sinngebung des Ganzen. Das ist mit dem Büchlein gemeint, das geöffnet in der Hand des Engels liegt und das nun der Verkünder essen soll. Er soll es essen und es wird einen doppelten Effekt haben. Es wird süß sein und bitter. Süß einfach, weil Gott mit uns redet. Weil das so überwältigend ist, dass man also auf den Inhalt vielleicht vorher erst gar nicht achtet. Nur die Tatsache, dass er mit uns redet, dass er mit mir redet, das müssten auch Sie, wenn Sie das Wort Gottes hören, ein bisschen empfinden können. Und gleichzeitig wird es bitter sein, weil es nicht nur Ankündigung des Heils, sondern auch Ankündigung des Gerichtes ist. Und jetzt, also wirklich im Marathontempo, das 11. Kapitel. Darauf ward mir ein Rohr gegeben, gleich einem Messstabe mit dem Befehl: Auf, miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Den äußeren Hof des Tempels lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden übergeben. Die werden die heilige Stadt zerstampfen, 42 Monde lang. Meinen zwei Zeugen aber will ich befehlen, und sie werden aus dem Geiste reden in Gewändern der Buße, 1260 Tage. Sehen Sie, und nun ist also in diesem Abschluss des ersten Aktes des großen Dramas, ist plötzlich als Träger des ganzen Geschehens die Kirche. Die Kirche misst den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Es wird also gemessen und dieser Teil steht unter dem Schutz, da kann nichts passieren. Sie wissen, dass die Kirche letztlich unzerstörbar ist, nicht nur in ihrer Existenz, sondern es kann die Wahrheit nicht zugrund gehen in der Kirche, es kann die Gültigkeit der Sakramente nicht untergehen, es kann die Kirche als Sammlung des Gottesvolkes auf der Erde nicht aufhören. Das ist das Unzerstörbare an der Kirche. Das ist gemeint mit dem Messen des Tempel Gottes und des Altares und an ihre Anbeten. Den äußeren Hof des Tempels lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden übergeben, die werden die heilige Stadt zerstampfen, 42 Monate lang. Auf die Zahlen gehe ich nicht mehr ein. 42 Monate ist das gleiche wie dann im nächsten Satz, 1260 Tage. Das ist einfach die Endzeit, in der wir uns befinden. Und da ist also ein Teil, das Wesentliche an der Kirche ist abgeschirmt und ist unangreifbar für die Mächte der Zerstörung. Aber der äußere Hof des Tempels, das ist das, was an der Kirche zerstörbar ist. Nicht, da könnte man also das Ganze noch ein bisschen ausbreiten, aber das lasse ich weg. Meinen zwei Zeugen aber will ich befehlen, und sie werden aus dem Geiste reden in Gewändern der Buße, 1260 Tage, also in dieser Endzeit sind zwei Zeugen. Also diese Kirche ist personifiziert in zwei Gestalten, und wer sind die? Die sind die beiden Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Will ihnen einer etwas antun, so fährt Feuer aus ihrem Mund und versehrt ihre Feinde. und wollte sie einer verletzen, so muss er auf diese Weise sterben. Sie haben Gewalt, den Himmel zu schließen, dass kein Regen falle in den Tagen ihrer Zeugenschaft, und haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und mit jeglicher Plage das Land zu schlagen, so oft sie wollen. Da müsste ich mit Ihnen jetzt den Propheten Sacharja lesen. Dort sind der erste hohe Priester und der erste Statthalter, die nach dem babylonischen Exil zurückgekehrt sind nach Jerusalem. Die sind dort als die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter bezeichnet. Sie bauen wieder auf die heilige Stadt und das Volk Gottes. So sind also diese zwei, sind die Symbolisierung der Führung des Gottesvolkes, und zwar zwei, so wie bei den Israeliten König und Prophet immer gleichzeitig waren, so ist hier Statthalter und Prophet, die beiden Ölbäume, und so ist in der Kirche Amt und Charisma, nennen wir das in der Fachsprache der Theologen. Also das Amt, das sind also die Hierarchie, Papst, Bischöfe, Priester, und Charisma, das sind die Laien, die vom Geist Gottes erfüllt, mit den Priestern gemeinsam die Sache Gottes tun. Das sind die beiden Ölbäume. Und von denen ist gesagt, dass sie die Träger des Werkes Christi sind, daher also unangreifbar. Aber wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, Krieg mit ihnen führen, sie überwinden und töten. Ihre Leichen liegen auf der Straße der großen Stadt, die geistig Sodoma und Ägypten heißt, dort, wo ihr Herr gekreuzigt wurde. Also da wird diese Kirche preisgegeben. Das ist das, was im Evangelium steht als jüngstes Gericht. Also dass knapp vor dem jüngsten Gericht die große Verfolgung eintritt, die Kirche fast zugrund geht, also sodass selbst die Auserwählten in Irrtum geführt werden, wenn es möglich wäre. Das ist hier die Rede. Sie werden also überwinden und getötet, und es kann sein, dass im Endstadium dieser Auseinandersetzung auf der Erde nur mehr Spuren, nur mehr lächerlich winzige Reste organisierten Gottesvolkes da sind. Ihre Leichen liegen auf der Straße der großen Stadt, die geistig Sodoma und Ägypten heißt. Also dieser Zustand, der zum Fastuntergang der Kirche führt, ist mit Sodoma, das ist also Sündhaftigkeit, das ist Sittenlosigkeit, und Ägypten, das ist Unterdrückung des Gottesvolkes, sind Symbolworte, dort, wo ihr Herr gekreuzigt wurde. Also das, was seinerzeit sich auf Golgotha ereignet, ereignet sich an der Kirche genauso. Es schauen Menschen aus den Völkern und Geschlechtern, Sprachen und Nationen ihre Leichen 3,5 Tage lang und lassen ihre Leiber nicht ins Grab legen. Darüber freuen sich die Bewohner der Erde und frohlockend schicken sie einander Geschenke zu, weil diese zwei Zeugen des Geistes den Erdbewohnern lästig waren. Wenn wir Zeit hätten, würde ich Ihnen erzählen, aus der Kirchgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, mit welchem Triumph man davon geredet hat, dass endlich jetzt diese römische Kirche verreckt. Letztes Viertel des 19. Jahrhunderts, Überzeugung in den ganzen Freimaurerkreisen, die römische Kirche überlebt das 19. Jahrhundert nicht. Es freuen sich die Bewohner der Erde, frohlockend schicken sie einander Geschenke zu, weil diese zwei Zeugen des Geistes den Erdbewohnern lästig waren. Man will diese Kirche nicht, weil sie einem dreinredet, ich möchte machen, was ich will, mich geht das nichts an, was der Pfarrer und der Papst und was in der Bibel steht, das interessiert mich alles nicht. Weil diese zwei Zeugen den Erdbewohnern lästig waren. Aber nach 3,5 Tagen fuhr der Geist des Lebens von Gott in sie. Sie erhoben sich auf ihre Füße, große Furcht befiel die Zuschauer. Darauf hörten sie eine gewaltige Stimme vom Himmel, die rief ihnen zu, kommt hier herauf. Und sie stiegen gen Himmel auf in der Wolke und ihre Feinde sahen sie. Also mit der Himmelfahrt Christi ist die Kirche mitgenommen in diese absolute Unangreifbarkeit, die durch die Himmelfahrt deutlich wird. Zu jener Stunde entstand ein gewaltiges Beben, ein Zehntel der Stadt des Antichrist stürzte ein, 7000 Personen wurden in dem Beben getötet, über die übrigen aber kam ein Schrecken und sie gaben die Ehre dem Gott des Himmels. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt rasch. Liebe Freunde, ich danke Ihnen für Ihre Geduld, aber es hat keinen Sinn, da was auszulassen, sonst ist der Zusammenhang zu sehr zerstört. Ich hoffe, dass Sie also doch etwas mitgekriegt haben. Wissen Sie, diese Konfrontation Heilsgeschichte und Unheilsgeschichte, Geschichtsdeutung, du sollst die Zeit verstehen, du sollst begreifen, was eigentlich wirklich sich abspielt, was hinter den Dingen liegt. Und es ist in unserer Zeit also alles handgreiflich. die vordringende Gottesherrschaft, die unaufhaltsame und die Leidenschaftlichkeit des Bösen, das gegen diese Gottesherrschaft ankämpft, und die heimliche Sieghaftigkeit dieses Gottesreiches, die wir gerade jetzt in diesem letzten Abschnitt erlebt haben. Wir beginnen jetzt beim Kapitel 12. Das ist also ein Zwischenkapitel, das dann mündet in die sieben Zornesschalen, also schon gerichtliche Texte. Kapitel 12, ein Text, den Sie wahrscheinlich teilweise kennen. Darauf erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine hehre Frau, von der Sonne bekleidet, den Mond zu ihren Füßen und auf ihrem Haupt einen Kranz von 12 Sternen. Sie geht ihrer Stunde entgegen und schreit in den Wehen und Schmerzen der Geburt. Da ist also das erhabene Zeichen, die hehre Frau von der Sonne bekleidet. Für die damaligen Leser eindeutig, ohne viel zu überlegen, ist es natürlich die heilige Stadt Jerusalem, die von den Propheten als die Gattin, also sagen wir als Symbol des Volkes Israel, und das Volk Israel ist Gattin Gottes, der auf Sinai einen Bund mit ihr geschlossen hat. Der Bund Gottes auf Sinai mit dem Volk Israel wird von den Propheten seit dem 8. Jahrhundert vor Christus im Bild einer Ehe gesehen. Und die ganzen Treulosigkeiten des Volkes Israel, der ununterbrochene Abfall zu fremden Gottheiten und zu fremden Kulten, das ist also alles Ehebruch in den prophetischen Texten, das ist also Hurerei, und sie ist zur Dirne geworden, die heilige Stadt Jerusalem ist zur Dirne geworden. So geht das durch die ganze Prophetenliteratur, sodass für die damaligen diese hehre Frau also eindeutig ist. Das ist das Gottesvolk. Das Gottesvolk in seinem Bundesverhältnis, das nun im neuen und ewigen Bund ein vollendetes Verhältnis der Liebe geworden ist. Es ist das neue Gottesvolk, also das neue heilige Jerusalem, wie es in der Apokalypse heißt, dieses neue Gottesvolk, und es ist dargestellt als die erhabene Frau. Sie werden dann am späteren Text merken, dass es eindeutig das Gottesvolk ist, also die Kirche, und nicht Maria. Es wird dieser Text in der Liturgie für die Mutter Gottes verwendet, ist aber sicher nicht unmittelbar gemeint. Natürlich kann man es analog auf die Mutter Gottes anwenden, weil ja auch das Zweite Vatikanum die Parallele zwischen Maria und der Kirche in einem eigenen Kapitel behandelt hat und Maria als Mutter und Urbild der Kirche darstellt. So kann man also natürlich in der Liturgie das verwenden, aber unmittelbar ist es hier das Gottesvolk. Und dieses Gottesvolk, und das sollten Sie ein bisschen auf sich wirken lassen, denn Sie sind hier, genau genommen sind das ja wir. Nicht, vielleicht erinnert sich jemand an diese herrliche Vision im ersten Kapitel von den sieben goldenen Leuchtern und inmitten der sieben goldenen Leuchter die Gestalt wie des Menschensohn. Die haben wir damals auch gesagt, das sind wir, denn das sind die sieben Diözesen als Sinnbild der Gesamtkirche. Also Kirche dort im Symbol der sieben goldenen Leuchter, Gold, Leuchter, Licht, Helligkeit, kostbar. Nicht? Und so ist auch hier Kirche in einer unendlich schönen Weise gezeichnet. Du kannst Kirche sehen, so wie es halt in der Zeitung steht oder wie du es erlebst in deiner Pfarre, aber du kannst Kirche auch vom Glauben her sehen. Du kannst Kirche erleben in ihrer innersten Göttlichkeit, in der Kostbarkeit ihrer Sakramente, dass hier Gott selber in unser Leben, in unser ganz konkretes, persönliches Leben eingreift, in jedem Sakrament. Und sie können Kirche erleben als die Anwesenheit des Herrn, der durch diese Kirche ununterbrochen im Gespräch ist mit uns, der uns Weisungen gibt, der uns seine Treue hält, der mit uns den Bund geschlossen hat. Nur ist es nach dem Neuen Testament nicht eine Ehe, sondern es ist ein Bund Bräutigam Braut, und die Ehe ist dann, also die Hochzeit des Lammes ist dann die Vollendung. Und sie wird geschildert, also diese hehre Frau, dieses Gottesvolk, dieses neue Jerusalem, als von der Sonne bekleidet. Feuer, Licht, Sonne, das ist alles das Gleiche, und zwar die Symbolik Feuer für das göttliche Wesen. Das fängt schon an beim brennenden Dornbusch und geht vom brennenden Dornbusch angefangen durch das ganze Alte Testament. Wenn vom Wesen Gottes etwas gesagt wird, wird das Bild Feuer verwendet, weil man natürlich von Gott nur in Bildern reden kann. Unsere Vokabeln erreichen ihn ja nicht, weil unsere Vokabeln vom Irdischen her abgeleitet werden. Da muss man mit Symbolen und Vergleichen reden. Also in dieser Kirche ist Das Geheimnis des Göttlichen, göttlicher Herrlichkeit, ich habe es ja gerade angedeutet, ist in dieser Kirche das Geheimnis ihrer Erhabenheit, ihrer leuchtenden Erhabenheit und Schönheit. Den Mond zu ihren Füßen, der Mond wird unterschiedlich gedeutet, weil in der Schrift des Alten Testaments, wir müssen immer aufs Alte Testament zurückgreifen, wenn wir diese Bilder deuten, weil sie alle dem Alten Testament entnommen sind. Und nun habe ich mir herausgeschrieben, im Buch Jesus Sirach ist die Unbeständigkeit des Menschen mit dem Mond gemeint. Der Mond, der also nicht in Ruhe bleibt, sondern kleiner und größer wird. Die Sonne ist immer gleich groß, aber der Mond wechselt. Also die Unbeständigkeit des Toren, also der törichten Menschen, der wankelmütigen Menschen. Im Psalm 72 ist es umgekehrt. Da ist es die Unvergänglichkeit des messianischen Reiches, weil der Mond immer wieder zu verschwinden scheint, aber dann dennoch wieder neu aufleuchtet. So wird dieses messianische Reich immer wieder tot geglaubt. Und in Wirklichkeit kommt es leuchtend und neu hervor. Und im Hohen Lied, Sie kennen vielleicht auch diesen Teil des Alten Testaments, ist die Schönheit der Braut mit dem Mond verglichen. Also was hier Mond ist, lässt sich schwer sagen. Sie kennen es aber aus der Kunstgeschichte. Das Bild ist ja sehr häufig dargestellt worden. Die Mutter Gottes, 12 Sterne um das Haupt, gewandet fürstlich und den Mond zu den Füßen und unter den Füßen die Schlange. Auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Die 12 Sterne sind die 12 Söhne Jakobs, aus denen die 12 Stämme Israels entstanden sind. So werden sie nämlich bezeichnet in einem Traum des Josef. Einer dieser 12 Söhne war ja der Josef, der ägyptische Josef. Und der hat einen Traum, wo Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm verneigen. Und diese Sonne, Mond und Sterne sind sein Vater, seine Mutter und seine Brüder. Das sind die Sterne. Und so sind hier die 12 Sterne, die 12 Söhne des Jakob, also die 12 Stämme Israels, also das Bild des Gottesvolkes. Sie geht ihrer Stunde entgegen und schreit in Wehen und Schmerzen der Geburt. Da haben Sie also, wenn wir das Gottesvolk, die Kirche nennen, und wenn wir jetzt gleich sagen, um was für eine Geburt es sich handelt, es handelt sich um die Geburt des Messias, um die Geburt Christi, die ununterbrochen geschieht. Wissen Sie, dass Christus ununterbrochen gegenwärtig ist? Das geschieht durch die Kirche. Sie gebiert mit jeder Taufe, wenn man so sagen darf. Die Taufe gibt ja dem Leib Christi ein neues Glied. Und diese Verleiblichung Christi, dass der Auferstandene, der zur Rechten des Vaters thront, der also aus der Sinnenhaftigkeit des Irdischen mit seiner Himmelfahrt entrückt ist, dass er dennoch in der Geschichte und in Raum und Zeit wirksam und gegenwärtig ist, das ist in der Gestalt der Kirche. Und die Kirche gibt ihm den Leib, indem sie ihm die Glieder gibt, die seinen Leib bilden. Deswegen gebiert die Kirche ununterbrochen Christus in die Welt hinein. Und sie tut es in Wehen und Schmerzen der Geburt. Gerade in dem Kapitel werden wir mehrmals darauf zu reden kommen, dass die Kirche ununterbrochen in das Gesetz des Kreuzes hineingestellt ist. Ununterbrochen das Gesetz des Kreuzes an sich trägt und an sich verwirklicht, weil das Kreuz der Preis ist für die Gegenwart des Herrn in der Welt, für die Rettung und für die Heimholung der Schöpfung. Vers 3, darauf erschien ein zweites Zeichen am Himmel, ein feuerroter großer Drache. Er hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und 7 Diademe auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stand gegenüber der Frau, die gebären sollte, um sobald sie geboren, ihr Kind zu verschlingen. Und da sind wir jetzt schon, ich muss mich sehr kurz fassen, weil wir ja ein Riesenprogramm haben in ein paar Abenden. Ich kann es hier nur andeuten, ich sagte Ihnen schon, dass die Apokalypse in höherem Maß noch als die Evangelien oder die Apostelbriefe von der Realität der Geistwelt sprechen, ganz unbefangen von einer absoluten Selbstverständlichkeit. Vielleicht darf ich hier wenigstens hinweisen, dass außerhalb des kirchlichen Denkens diese Realität viel lebendiger gesehen wird als innerhalb der katholischen Theologie. Die katholische Theologie geniert sich zu sagen, dass es den Widersacher gibt, geniert sich zu sagen, dass das Evangelium eindeutig eine widergöttliche Macht, die man Satan nennt, bezeigt. Wie gesagt, das wird also von so und so vielen sogenannten Theologen, ich möchte dieses Wort ein bisschen einschränken, behauptet, einer der namhaftesten Bibelwissenschaftler des Alten Testaments, Herbert Hager, hat ein Buch sogar geschrieben, Abschied vom Teufel, wo er mit Recht sagt, im Alten Testament spielt der Satan, der kommt vor, aber spielt gar keine Rolle. Aber deswegen kann ich noch nicht sagen, es gibt das alles nicht. Nicht? Sie müssen immer, wenn Sie so gewagte Dinge hören, müssen Sie zuerst ein bisschen zurückhaltend sein und müssen genau die Argumente prüfen, die man Ihnen für die gewagte Behauptung vorlegt. Und dann werden Sie darauf kommen, mit was für einem Schwindel diese Leute arbeiten. Wenn du nämlich dann ganz nüchtern fragst, bitte, du kannst die gewagtesten Hypothesen behaupten, das ist dein Recht als Wissenschaftler. Aber jetzt, je gewagter deine Hypothese, desto besser müssen deine Argumente sein. Jetzt leg sie auf den Tisch, deine Argumente. Wie kommst du dazu, das zu behaupten? Ich muss es Ihnen sagen, so oft ich mit der Frage konfrontiert worden bin, ich habe nicht einmal noch ein einziges stichhaltiges Argument gefunden. So wird gespielt mit den Leuten, weil man genau weiß, dass keiner nachdenkt. Sondern einfach liest, ach so, nicht? Und in Wirklichkeit schaut das ganz anders aus. Und wenn ich hingewiesen habe auf außerkirchliche Instanzen, mir hat immer großen Eindruck gemacht, wie theologisch präzis der Widersacher in Goethes Faust geschildert wird. Also der Mephisto, was der Mephisto von sich selber sagt, ich bin der Geist, der stets verneint. Also der grundsätzlich Nein sagt, der sich verweigert. Oder wenn der Mephisto von sich sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Ich komme gegen ihn nicht auf, er erreicht sein Ziel. Und doch möchte ich also alles aufbieten, um ihn zu überwältigen. Nicht? Also wenn diese Leute die Dinge so klar sehen, dann muss man sich genieren, dass katholische Theologen damit nichts anzufangen wissen. Ich denke an Ernst Bloch zum Beispiel auch, war doch einer der Chefideologen des Marxismus, er ist vor ein paar Jahren gestorben. Der Ernst Bloch hat in einem Vortrag einmal gesagt, ich kann mir einen Atheismus sehr gut vorstellen, einen Asatanismus kann ich mir nicht denken. Also man müsste blind sein, wenn man nicht merkt, dass da wirklich Mächte des Bösen hinter diesen lächerlichen Personen, diesen Menschen, diesen kleinkarierten Menschen, dass da nicht ganz planmäßige und große Gewalten des Bösen dahinter stehen. Aber bitte, das sei nur angedeutet. Und da ist also dieses Bild, es ist das Bild des Drachen hier gewählt. Gegen Ende, im 19. Kapitel, im 20. Kapitel der Apokalypse wird dann ausdrücklich gesagt, der Drache ist gleichzeitig die alte Schlange, ist gleichzeitig der Satan. Das sind das verschiedene Bilder. Und zwar ist Drache aus den vorderasiatischen Mythologien, also im ganzen Orient, in den orientalischen Religionen wie Assyrer, Babylonier, Ägypter und so weiter, gibt es eine Gegenmacht gegen das Göttliche und die wird dort als ein Drache gezeigt, der das Schöpfungswerk verhindern will. Das ist in den orientalischen Mythologien, von daher ist das Bild des Drachen genommen. Er hatte 7 Köpfe, 10 Hörner und 7 Diademe. Jetzt beginnt es mit den Zahlen. Sie werden mit Zahlen also unterbrochen konfrontiert in der Apokalypse, weil man damals in der Zahlensymbolik gelebt hat. Die Zahlen sind keine Ziffern. Wenn Sie das Wort 7 hören, dann denken Sie, aha, das ist 8 weniger 1. Ja, ist natürlich auch, aber das ist eine Ziffer. Dort sind die Zahlen Begriffe. Das sind Symbolworte für Begriffe. 7 ist zum Beispiel die Zahl der Vollkommenheit. Und zwar Vollkommenheit auch im negativen Sinn. Der Drache hat 7 Köpfe. Das ist also, Kopf ist Intelligenz. Nicht? Also er hat die Spitze geschaffener Intelligenz. Er ist ein Geschöpf. Die Spitze geschaffener Intelligenz. Er hat 10 Hörner. 10 ist wieder eine Zahl der Vielheit. Horn ist Kraft, Symbol der Kraft. Dann 7 Diademe. Diadem, das ist also seine Anmaßung des Herrschertums. Das satanische Wesen besteht ja darin, dass er um jeden Preis Gott sein will. Claudel, der bekannte französische Schriftsteller, der in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts ein großer Glaubenszeuge gewesen ist, der hat den Ausdruck geprägt, der Affe Gottes, weil er Gott nachäfft, weil er immer so tut, als wäre er Gott. Das ist also sein Wesen, deswegen die Diademe. Und zwar, es ist also die vollkommenste geschöpfliche Form des Hochmutes, dieses Hochmutes, der unbedingt Gott sein will, der sich das Diadem eben auf den Kopf setzen will, deswegen 7 Diademe. Sein Schweif fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Aggressivität, also das ist eindeutig, und zwar bis zu den Sternen. Es genügt ihm nicht, dass er den oder den Menschen zurückrichtet, sondern es geht letztlich um den Kosmos. Und diesen Kosmos will ich beherrschen und nicht er. Das sind Dinge, die man natürlich in stillen Stunden ein bisschen bedenken kann. So im Moment eines Vortrags scheint einem das also irgendwo völlig fantastisch. Glauben Sie mir, es ist viel weniger fantastisch, als es scheint. Der Drache stand gegenüber der Frau, die gebären sollte, um sobald sie geboren ihr Kind zu verschlingen. Er weiß wahrscheinlich nichts Näheres. Die Theologen haben herumgerätselt, ob der Satan wusste, dass in Jesus die Menschwerdung Gottes sich ereignet hat. Die meisten waren der Meinung, dass er das nicht weiß, dass er aber gewusst hat, hier kommt die entscheidende Macht Gottes zum Tragen, in welcher Form, das ist eine Menschwerdung Gottes oder was anderes, das wusste er wahrscheinlich nicht, sondern wenn Sie die Exorzismen im Evangelium in Erinnerung haben, da ist gleich beim ersten Exorzismus in Kapharnaum, ist der Aufschrei dieses Dämonen, der Aufschrei, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Also ich weiß, in dir ist die Heiligkeit Gottes eingebrochen in diese Welt und Gott hat Besitz ergriffen von diesem Kosmos, von dieser Schöpfung. Und deswegen, weil der Satan also weiß, dass dieses Kind, das da geboren wird, also Christus, dass das nun der Träger des eigentlichen Auftrags und der eigentlichen Verwirklichung des göttlichen Planes ist, deswegen will er dieses Kind um jeden Preis verschlingen. Und sie gebar einen Knaben, der herrschen soll mit ehernem Zepter über alle Völker. Der Knabe, der nun herrschen soll, ist uns wahrscheinlich nicht, aber den damaligen ist er geläufig auch wieder aus den Propheten. Wobei das Reich, also die Königsherrschaft dieses Kindes, schon in den Psalmen geschildert wird, da könnte ich Ihnen also jetzt der Reihe noch die Prophetentexte aufzählen, das Werk dieses Heilbringers, der also nun verwirklicht, besteht darin, dass der Plan Gottes sich absolut durchsetzt und so Gott die Herrschaft antritt in seiner Welt, also das Reich Gottes. Vielleicht ist das eine kleine Hilfe für Sie, wir hören ja sehr oft vom Reich Gottes und in den Evangelien kommt so oft vor und dem Vater unser beten wir, dass dieses Reich doch kommen möge. Und wenn hier nun dargestellt wird, dass dieser Knabe herrschen soll mit ehernem Zepter, also das wird eine Macht sein, die unwiderstehlich ist. Das eherne Zepter ist dieses Zeichen der absolut unwiderstehlichen und endgültigen Aufrichtung der Gewalt Gottes in seiner Schöpfung. Und zwar über alle Völker. Das ist also die Gesamtheit der Schöpfung, nicht das Volk Israel allein, auch nicht allein Kirche, das Gottesvolk, sondern durch diese Kirche führt der Herr die ganze Schöpfung in die Vollendung. Und der Drache versucht also das alles zu verhindern. Er versucht das Kind zu verschlingen, Vers 6. Darauf ward ihr Kind zu Gott und seinem Thron entrückt. Das ist also Himmelfahrt. Der Drache hat vielleicht gemeint, dass er am Karfreitag tatsächlich gesiegt hat. Kann sein. Nicht, der Drache ist ja nicht allwissend. Der Drache weiß sicher mehr wie wir, aber allwissend ist er nicht. Und es kann sein, dass also für ihn der Karfreitag ein tatsächlicher Triumph gewesen ist. Lesen Sie in den Abendmahlsgesprächen, wo der Judas hinausging, da heißt es ja im Johannesevangelium, da fuhr der Satan in ihn. Und also ist dieser Judas tatsächlich zum Werkzeug des Satan geworden. Aber wenn er auch gemeint hat, vielleicht der Satan, dass er am Karfreitag tatsächlich also gewonnen hat, spätestens die Auferstehung hat ihn darüber belehrt, dass er verloren, dass er verspielt hat. Und mit der Himmelfahrt ist der Herr dem Irdischen entrückt und aus der Entrücktheit wirkt er in der Kirche, ist er in der Kirche gegenwärtig und wirkt die Verwirklichung der Herrschaft des Vaters. Aber wie das ausschaut mit der Verwirklichung der Herrschaft, das werden wir ja noch dann weitersehen. Also das Kind ward zu Gott und seinem Thron entrückt, ist also unangreifbar geworden für die widergöttlichen Mächte. Die Frau aber floh in die Wüste, wo sie eine Stätte hat von Gott bereitet, um dort ernährt zu werden durch 1260 Tage. Die Frau flieht in die Wüste. Wüste ist für die damaligen etwas also Gegensätzliches. etwas Ambivalentes. Wüste ist einerseits der Zufluchtsort. In den Christenverfolgungen des Römischen Reiches sind die Christen vielfach in die Wüste ausgewichen. In der Wüste hat man sie nicht weiter verfolgt. Die Wüste, dürfen Sie sich nicht die Sahara vorstellen. Die Wüste ist, wenn Sie in Israel gewesen sind, ist das also schon südlich von Jerusalem. Das ist jene, man muss es Wüste nennen, aber es wächst allerhand, sodass diese ganz bescheidenen Ziegen und Schafe der Beduinen, Nomaden, die ja heute noch dort herumziehen, dass die tatsächlich ein karges Dasein fristen können und der Mensch auch mit Hilfe dieser Tiere überlebt, nicht? Da haben sie also doch ein bisschen Nahrungsmittel von den Tieren, Milch und Fleisch und können auch die Wolle verkaufen und davon kaufen sie sich dann Brot und so kann man also leben in der Wüste. Sie sehen es heute noch nicht, Sie fahren auf der Autobahn in Judäa, fahren Sie also von einem Ort zum anderen und 20 Meter daneben, wo die Autobahn aufhört, ist diese Wüste und da siehst du die Nomadenzelte, die genauso wie vor 2000 Jahren durch die Wüste ziehen mit ihren kleinen Herden und halt davon leben. Also Wüste ist einerseits der Zufluchtsort der Verfolgten gewesen und die Kirche flieht in die Wüste, sie ist also eine Verfolgte, aber sie ist gesichert, sie ist beschützt. Wüste ist aber umgekehrt natürlich auch Entbehrung. Entbehrung und Angst und Not, sodass beides zusammen ungefähr die Position angibt, in der die Kirche ihren Dienst tut und ihr Werk vollendet. Und zwar hat sie dort eine Stätte von Gott bereitet, um dort ernährt zu werden. Also es liegt das Schwergewicht der Symbolik Wüste liegt auf Beschützung, auf Behütung durch 1260 Tage. Damit fangen sie natürlich auch wieder nichts an. Da muss man zurückgehen auf den Propheten Daniel. Beim Propheten Daniel, da ist Kapitel 7, Vers 25, da ist von der Verfolgung die Rede, die das Volk Israel erlebt hat unter den Seleukiden. Sie werden sich erinnern, dass also nach Alexander dem Großen das Reich des Alexander zerfallen ist und dann die sogenannten Diadochenstaaten, also die Freunde des Alexander des Großen, haben jeweils einen Staat oder ein Reich gekriegt. Und da waren also diese Seleukiden, die haben in Syrien, in Damaskus, ihre Residenz gehabt und die haben die ganze Küste beherrscht. Palästina hat auch zu den Seleukiden gehört. Und die wollten mit Gewalt ihr Land hellenisieren. Also alles andere abschaffen und vor allem die jüdische Religion total ausrotten. Haben unter Todesstrafe verboten, die Kinder zu beschneiden, haben eine Zahlstatue auf den Brandopferaltar in den Tempel gestellt. Also reine Blasphemie für den gläubigen Juden. Und dagegen haben dann die Makkabäer den Aufstand gemacht und für kurze Zeit also ein unabhängiges Israel geschaffen. Und da von der Zeit schreibt der Prophet Daniel über diese Verfolgung. Und die Heiligen werden in seine Hand, also in die Hand des Satan, und die Heiligen werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Da haben Sie auch schon die Zahlensymbolik. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind 6,5 Zeiten. Und wenn Sie statt Zeit Jahr sagen, 6,5 Jahre, und das ausrechnen, werden Sie 42 Monate herauskriegen. Die ein gutes Gedächtnis von Ihnen haben, werden sich sogar erinnern an die 42 Monate, die haben wir im 11. Kapitel schon gehabt. Also diese 6,5 Jahre, das sind 42 Monate oder 1260 Tage. Alle drei Symbolzahlen kommen in der Apokalypse vor. Entweder ist es also, wie gesagt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, 6,5 Zeiten, 6,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage, ist immer dasselbe. Und wenn du fragst, was ist das, dann ist es der probierte, aber nicht erreichte Siebener. 6,5 ist also ein probierter, aber nicht erreichter Siebener. 7 ist die Vollendung. Und der Teufel kommt mit seiner Aggressivität, kommt er bis an den Punkt, wo er glaubt, jetzt ist es noch ein Schritt und dann habe ich gewonnen. Und gerade den letzten Schritt schafft er nicht. Und das ist also ungefähr der Inhalt der nächsten 10 Kapitel. Diesen letzten Schritt schafft er nicht, sondern mit dem Offenbarwerden Christi kapituliert die Schöpfung. Einfach totale Kapitulation. Wenn Gott offenbar wird, kann ein Geschöpf sich ihm nicht nicht unterwerfen, sagen wir vielleicht so. Und so, dass also diese Ziffer, 1260 Tage oder 42 Monate oder 6,5 Jahre, dass diese Ziffer die Weltzeit bedeutet, in der wir uns befinden. Diese Weltzeit unter dem Gesichtspunkt der Konfrontation Christi mit dem Drachen. Und aus dieser Konfrontation hören Sie jetzt eine Episode, das heißt eine Episode, irgendwie den Anfang dieser Konfrontation. Da kam es zu einem Kampf am Himmel. Michael mit seinen Engeln schickte sich an, mit dem Drachen zu kämpfen, und der Drache mit seinen Engeln trat ihm entgegen. Aber sie vermochten sich nicht zu behaupten, und es blieb am Himmel keine Stätte mehr für sie. Herabgestürzt ward der große Drache, die alte Schlange genannt, der Verleumder und der Widersacher, der die ganze Welt verführt. Herabgestürzt ward er auf die Erde, und mit ihm wurden auch seine Engel gestürzt. Schauen Sie, wir leben in einem sehr interessanten Jahrhundert. Nämlich interessant, weil vieles von dem, was die Apokalypse sagt, da irgendwo greifbar wird. Dass das alles dann im Ernstfall gar nicht so fantastisch klingt, nur vergessen wir halt alle sehr schnell nicht. Wir haben vergessen die ganzen schauerlichen Dinge, die seit 1917 in der Sowjetunion passiert sind. Nicht? Also da ist ja eine Christenverfolgung in Gang gebracht worden, die einmalig in der ganzen Menschheitsgeschichte ist. Wir haben vergessen, kann man sagen, also die Schauerlichkeiten des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus und was da alles war. Nicht, das ist alles dabei, war das handgreifliche Dämonie, wo du also gemerkt hast, dass hier eine Aggressivität des Menschenmörders von Anbeginn, so heißt der Teufel im Johannesevangelium, der Menschenmörder von Anbeginn, und da sind sie zu Millionen, sind sie ihm zum Opfer gefallen. Und dahinter war nichts als nur das Hohnlachen der Hölle. Und so sage ich eben, wissen Sie, das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, wir leben in einer, weiß ich, unmittelbaren Zeit vor dem jüngsten Tag oder was, nein, sicher nicht. Sondern Sie müssten das vielleicht vergleichen mit einer Krankheit, die zum Tode führt. Eine Krankheit, ich denke an meinen Vater, der ist an Angina pectoris gestorben. Und das ist eine Krankheit zum Tode in vielen Fällen. Bei ihm war das, und wie hat sich abgespielt, dass es eigentlich mehr oder weniger harmlos war. Der hat seine Anfälle bekommen, dann hat er Nitroglycerin geschluckt und dann war der Anfall vorbei und dann war wieder alles gut. Und dann mit der Zeit, im Laufe einiger Jahre, sind die Anfälle häufiger geworden, die Anfälle heftiger geworden, das Medikament hat immer weniger genützt. Und einmal war der letzte Anfall. Nicht? Und so ist das mit dieser Konfrontation. Da ist Christus, der die Herrschaft Gottes aufrichtet im Lauf der Geschichte. Und diese Aufrichtung stößt auf den leidenschaftlichen Widerstand der widergöttlichen Mächte, von denen hier die Rede ist. Das ist der Kampf am Himmel. Und dann gibt es Zeiten, wo das handgreiflich wird, wo du merkst, hier ist also eine Gewalt des Bösen am Werk, die alles zerstören will, was irgendwie Wert hat, was irgendwie zählt, was irgendwie gut ist, was irgendwie dem Plan des Schöpfers entspricht, das alles zugrund zu richten. Und wenn Sie jetzt unsere Zeit betrachten, werden Sie ja merken, dass es jetzt ähnlich ist, aber nicht im materiellen Bereich, wo also Brandbomben und Gasgranaten und weiß ich was regieren, sondern jetzt geht es um die Substanz des Menschen, es geht um seine geistige Existenz, es geht um den Untergang von Kultur. Und da und da schreit einer auf, der Jörg Maute, der jetzt gestorben ist, manche haben seine Sachen gekannt vielleicht, der war einer dieser Wissenden. Ja, also das kam zum Kampf am Himmel, Michael und seine Engel schickten sich an, mit dem Drachen zu kämpfen. Also der Satan wartet auf, ist also in Aggression, und da tritt nun Michael, das sind natürlich Namen, die nur etwas über das Wesen aussagen. Sie müssen bedenken, dass im ganzen Orient und speziell also im Alten Testament auch Name nicht Benennung ist. Nicht, wenn Sie Margarete heißen oder Julius, und dann ruft man Sie halt Julius oder Margarete, das ist eine Benennung. Wenn da einer Michael heißt, das ist keine Benennung, der wird nicht Michael gerufen, sondern das ist eine Aussage über sein Wesen. Michael, der Satan tut so, als wäre er Gott, El, und und die Gott zugewendeten Mächte, Geistmächte, diese Gott zugewendeten, die haben ja ihre Einstellung, ihre Gesinnung in dem Ausdruck. Michael, wer ist wie Gott? Das ist also die Einstellung, die also für die Ehre Gottes eintreten und nicht dulden, dass ein anderer sich als Gott auf den Thron setzen will. Wie Engel, also Geistwesen, miteinander kämpfen, das wissen wir nicht. Und keine Ahnung. Wir können vielleicht eine Analogie ableiten, wenn geistige Mächte auf der Erde miteinander kämpfen, wenn, sagen wir, der Glaube und der Unglaube miteinander kämpfen. Bei Goethe heißt es ja mal, das tiefste Thema der Weltgeschichte ist der Kampf zwischen Glauben und Unglauben. Also der hat auch gespürt, dass da eine Auseinandersetzung im Gang ist hinter den Kulissen. So ähnlich wie bei den Krankheiten. Jetzt habe ich gerade von der Angina pectoris geredet. Nehmen Sie irgendeine dieser Krankheiten, wo ein innerer Vorgang im Organismus vor sich geht, den also nur die Fachleute kennen oder nicht einmal die, beim Krebs wissen sie es bis heute nicht, was wirklich los ist. Aber die Symptome, wie man einen Krebs erkennt, weiß jeder. Oder nehmen Sie die Lungentuberkulose, die in meiner Jugendzeit noch sehr häufig war. Nicht, da hat man genau gewusst, die Friedhofroseln, das waren diese roten Wangen und das Blutspucken und der Nachtschweiß, nicht, und man hat genau gewusst. Aber wenn du gefragt hättest, ja, was ist eigentlich Tuberkulose, dann hat er vielleicht gewusst, dass das Bakterien sind. Aber was diese Bakterien machen, wie sie es machen und was da im Organismus die Vorgänge sind, das hat niemand gewusst. Heute weiß man es vielleicht. Aber bei anderen Krankheiten weiß man es nicht, bei AIDS weiß man es zum Beispiel auch wieder nicht. Man weiß aber die Symptome, nicht? Und so sehen wir Symptome, was in der Geschichte sich abspielt, sind Symptome und was wirklich dahinter steckt, das ist dieser Kampf Michael gegen den Drachen, natürlich zeitlos. Der spielt sich zeitlos ab, weil die Geistwesen nicht in Zeit und Raum existieren. Aber in der Geschichte spiegelt sich's wieder. Also der Michael mit seinen Engeln schickte sich an, mit dem Drachen zu kämpfen, aber sie vermochten sich nicht zu behaupten und es blieb am Himmel keine Stätte mehr für sie. Herabgestürzt war der große Drache, also das projiziert sich in unsere Existenz, in die geschichtliche Existenz. Die alte Schlange, genannt Verleumder, das ist auf Griechisch Diabolos, also Teufel, und Widersacher, das ist auf Hebräisch Satan, das sind also die Namen, der die ganze Welt verführt. Sie werden sich erinnern an das Wort Johannes des Täufers, der von Jesus sagt, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Und was ist die Sünde der Welt? Die Sünde der Welt ist letztlich das Denken des Satan, der sein Denken hinein projiziert. Der Satan, der sich selber anbeten möchte. Denken Sie an die dritte Versuchung im Evangelium, wo Jesus von ihm versucht wird, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also das Ich als Gottheit, das eigene Ich. Und wenn Sie jetzt die Geistesgeschichte nur unseres Kontinents anschauen, das ist leicht nachzuweisen an der Philosophiegeschichte der letzten 300 Jahre, dass ganz zielbewusst die Anbetung des eigenen menschlichen Ich, also die absolute Autonomie, der Mensch ist die höchste Instanz, dass das mit einer unglaublichen Präzision, mit einer fantastischen Planung, mit einer Strategie des Geistes, wo du fassungslos daneben stehst und jetzt zurückschauend diese 300 Jahre schaust und das Ergebnis ist fertig. Das Ergebnis ist der heutige europäische Mensch, der nichts kennt als nur sich selber. Der sich um Gott nicht kümmert, der sagt, ich mache, was mir passt und was ich für richtig halte und was mir nützt aus. Da ist das Ich letzte Instanz geworden. Und das ist die Sünde der Welt. Und deswegen heißt er hier nicht, war herabgestürzt, war die alte Schlange, genannt der Verleumder und der Widersacher, der die ganze Welt verführt. Er spritzt jetzt seinen Geist durch die Jahrhunderte durch in den Geist der Menschen hinein. Herabgestürzt ward auf die Erde und mit ihm wurden auch seine Engel gestürzt. Da hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun ist das Heil angebrochen, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes. Das ist immer wunderschön, wissen Sie, wenn in der Apokalypse plötzlich so ein Hymnus aufbricht, wo auf einmal dem Seher bewusst wird, dass diese entsetzlichen Mächte, bei Paulus heißen sie Kräfte, Herrschaften, Gewalten, Fürstentümer, nicht, also der hat ganz eigenartige Ausdrücke, um diese Geistwelt zu schildern. Und wenn wir dann erleben, dass es das alles gibt und dass ihre Macht, der Zerstörung, die Macht des Hasses, die Macht des Bösen, eine unglaubliche ist und was in der heutigen Welt gelitten wird, körperlich, seelisch gehungert wird, krepiert wird, abgetrieben wird, was da alles sich tut, der Menschenmörder von Anbeginn, er triumphiert auf allen Linien, aber immer nur 6,5. Den 7er erreicht er nicht, da kommt er nicht durch. Und weil den 7er kann er nicht erreichen, weil Christus der Stärkere ist. Erinnern Sie sich beim Matthäus-Evangelium an den Vergleich der Starke und der Stärkere. Wenn der Starke sein Haus bewacht, dann kommt der Stärkere und schmeißt ihn hinaus und dann geht der Starke. Dann kommt er zu seinem Haus zurück und findet das Haus gereinigt und mit Besen geschmückt. Aber der Stärkere ist weggegangen. So ist Gott aus, Christus aus Europa weggegangen, weil wir ihn ja vertrieben haben. Wir wollen ihn ja nicht. Wer will ihn denn schon? Sie und ich und eine Handvoll Leute in jeder Form. Aber der europäische Mensch, durch die Bank gesehen, der kümmert sich doch nicht um Christus. Nicht? Und da ist der Stärkere weg, weil man ihn nicht will. Und da kommt der Starke wieder. Aber er nimmt sieben andere mit sich, die schlimmer sind als er, und kommt zurück und wohnt darin, und die letzten Dinge dieses Menschen werden Ärger sein als der ersten. Das ist hier, nicht? Und nun weiß man aber, und der Seher sieht das plötzlich, dass in Wirklichkeit der Sieg Christi nicht aufzuhalten ist. Und dass der Sieg einfach im Gang ist und unabhängig von den Aggressionen, die von Seiten des Bösen kommen, sich durchsetzt. Und da bricht der Jubel aus. Nun ist das Heil angebrochen. Die Macht und die Herrschaft unseres Gottes, die Machtfülle seines Verheißenen. Gestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor ihrem Gott verklagte. Nun haben sie ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Zeugniswort derer, die ihr Leben nicht liebten bis zum Tode. Darum jauchzte der Himmel und die in ihm zelten, aber wehe dem Land und dem Meere, denn der Satan ist zu euch niedergefahren mit gewaltigem Zorne, wissend, dass er nur noch kurze Zeit hat. Da müssten wir nicht, aber das ist uns zu lang, aber man müsste wirklich Satz für Satz diesen Hymnus durchbetrachten, dass durch das Blut des Lammes und durch die Treue der Treuen, das Zeugniswort derer, die ihr Leben nicht liebten bis zum Tode, dass durch diese Gefolgschaft, die wir dem Herrn leisten, seine Macht durch uns in die Welt hinausstrahlt und das Reich Gottes weiterträgt durch die Jahrhunderte, bis es sich vollendet. Vers 13. Da nun der Drache sah, dass er zur Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Der Frau aber war das Flügelpaar des großen Adlers gegeben, dass sie in die Wüste fliehe an ihre Stätte und dort durch 3,5 Zeiten, da haben sie es wieder, geschützt vor der Schlange ernährt werde. Da spie die Schlange Wasser aus ihrem Maul hinter der Frau her wie einen Strom, um sie damit hinwegzuschwemmen. Die Erde aber kam der Frau zu Hilfe, sie öffnete ihren Mund und verschluckte den Strom, den der Drache aus seiner Maule gespien. Da ergrimmte der Drache über die Frau und ging hin, Krieg zu führen gegen die übrigen ihrer Kinder, welche die Gebote des Herrn bewahren und das Zeugnis von Jesus festhalten. Und er fasste jetzt Fuß am Strande des Meeres. Sehen Sie, das ist jetzt ganz richtig unsere Existenz, das ist jetzt unsere Zeit und unsere Welt. Gilt natürlich auch, weiß ich, vor 100 Jahren. Man darf nicht sagen, ja, wir können das an unserer Zeit illustrieren. Das konnte man vor 100 Jahren, konnte man vor 200 Jahren. Es ist zeitlos gültig. Sie haben ja überhaupt hier immer wieder dieses Vermischen von Zeitlosigkeit und geschichtlicher Zeit. Das geht da ineinander über, das muss man also irgendwie berücksichtigen. Und was geschieht also in unserer Existenzweise? Der Drache sah, dass er zur Erde gestürzt war und verfolgte die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und Verfolgung, also des Gottesvolkes, verfolgt er die Frau. Weil er den Knaben selber nicht erreicht, verfolgt er die Frau. Und ich habe Ihnen schon angedeutet, dass wir das ja heute also sehr deutlich sehen, nicht, was an Christenverfolgung im 20. Jahrhundert Kirche, was also das Gottesvolk verfolgt worden ist und verfolgt wird, auch heute. Nicht, glauben Sie, in den kommunistischen Ländern ist es besser geworden, sie sind nur vorsichtiger geworden. Aber dass sie die Kirche also abwürgen wollen, das ist nach wie vor ihr Plan. Und wenn sie lesen, was in der Tschechei sich tut und was in Rumänien sich tut und was in den Gefangenenlagern der Sowjetunion sich abspielt und was die Katholiken, sie haben ja fast keine Katholiken in der Sowjetunion, die sind ja alle orthodox, aber die paar Katholiken, die in Litauen und in Lettland sind, nicht, die leben ja auch ein Märtyrerleben heute. Und dann hast du die islamische Verfolgung, die in so und so vielen Ländern angefangen hat. Dann hast du die Kommunisten, die kapitalistischen Diktaturen in Südamerika, die ja auch die Kirche verfolgen und die Klosterfrauen und Geistliche und Bischöfe entweder einkerkern oder liquidieren und irgendwo verschwinden lassen, nur weil sie sich um die Armen kümmern und die Armen ermutigen, dass sie also durchhalten müssen, bis eine gerechtere Welt kommt. Und wenn sie das tun, dann heißt es, sind sie Kommunisten und müssen also liquidiert werden. Nicht nur deswegen heißt sie also, der Drache verfolgte die Frau, die den Knaben geboren hatte, der Frau aber war das Flügelpaar des großen Adlers gegeben, dass sie in die Wüste fliehe an ihre Stätte. Flügelpaar des großen Adlers ist aus den Psalmen uns geläufig, wo die Beschützung, die Gott seinem Volk gewährt, mit dem Flügelpaar des großen Adlers verglichen wird. Das ist also die Behütung, die dieser Kirche geschenkt ist, dass die Gegner der Kirche sich an ihr letztlich immer wieder die Zähne ausbeißen werden. Wenn ich mich erinnere, ich habe es Ihnen, glaube ich, schon einmal zitiert, in einem Gebet des Kardinal John Henry Newman aus dem Jahr 1862, da heißt es, O Gott, die Zeit ist voller Bedrängnis, die Sache Christi liegt wie im Todeskampf. Und dennoch nie schritt Christus mächtiger durch diese Erdenzeit, nie war sein Kommen spürbarer, nie sein Dienst köstlicher als jetzt. Da könnte man Ihnen viel erzählen über die Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts, warum John Henry Newman mit vollem Recht 1862 schreiben konnte, die Zeit ist voller Bedrängnis, die Sache Christi liegt wie im Todeskampf. Damals haben die Freimaurer ja triumphiert und das europäische Christentum, und es gab ja praktisch nur ein europäisches Christentum, und die europäische Kirche, die römische Kirche, die war so in einer Situation, wo viele überzeugt waren, dass die römische Kirche das 19. Jahrhundert nicht überleben wird. Und was ist diese römische Kirche heute? Es ist heute Weltkirche, Gottes Volk aus allen Völkern, Stämmen, Nationen und Sprachen. Nie schritt Christus mächtiger durch diese Erdenzeit, nie war sein Dienst köstlicher als jetzt. Das konnte da damals ein Visionär wie der John Henry Newman konnte das schreiben. Das Flügelpaar des großen Adlers ward ihr gegeben, dass sie in die Wüste fliehe an ihre Städte und dort durch 3,5 Zeiten geschützt vor der Schlange ernährt werde. Da spie die Schlange Wasser aus ihrem Maul hinter der Frau her wie einen Strom, um sie damit hinwegzuschwemmen. Wasser ist in den Psalmen und in den Prophetentexten häufig die Gefährdung, die Todesgefahr, das Leid wird mit Wasser symbolisiert. Das sind natürlich Verfolgungen und die aus der Verfolgung entstehenden Leiden des Gottesvolkes sind hier gemeint. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe, sie öffnete ihren Mund und verschluckte den Strom, den der Drache aus seiner Maule gespien. Es ist also dann doch wieder so, dass das Wahre und das Gute und das Reine und das Schöne in seiner Gültigkeit sich durchsetzt, einfach vom Empfinden der Menschen her, dass wir letztlich unser Ebenbild Gottes nicht verleugnen können. Und deswegen wird immer wieder der Moment kommen, wir erleben ja jetzt einen solchen Moment, wo speziell in der europäischen Studierendenjugend ein Ausschauhalten nach Werten aufgebrochen ist. Also ganz nüchtern, wo man sich bewusst ist, dass das Angebot des Wohlstandes, also materielle Werte, dass das eine Frustration bedeutet. Da ist im Letzten nichts drin. Und wo sind Werte, die echte Werte sind, die zählen, die aus dieser Existenz ein Leben machen. Leben heißt nicht, dass ich satt bin und dass ich warm, aber das ist doch kein Leben. Und sehen Sie, das ist also, dass die Erde der Frau zu Hilfe kommt, sie öffnet ihren Mund und verschluckt den Strom, den der Drache ausgespien. Da ergrimmte der Drache über die Frau und ging hin, Krieg zu führen gegen die übrigen ihrer Kinder. Das ist noch ein kleiner Hinweis, dass es sich also zweifellos nicht um die Mutter Gottes handelt, denn von der Mutter Gottes könnte man nicht reden, von den übrigen ihrer Kinder. Und ging hin, Krieg zu führen gegen die übrigen ihrer Kinder, welche die Gebote des Herrn bewahren und das Zeugnis von Jesus festhalten. Und wenn Sie, meine Freunde, um Ihres Christseins willen Schwierigkeiten erleben, und das kann ohne weiteres sein, es gibt so und so viele Positionen in unserer Welt und in unserem Berufsleben, wo du als Christ dich schwer tust, wo du als Christ erfolglos bleibst, wo du als Christ nicht bestehen kannst und in den Maßstäben deiner Umwelt, wo du als Christ der Blöde bist, dann denk an diesen Satz. Da ergrimmte der Drache über die Frau und ging hin, Krieg zu führen gegen die übrigen ihrer Kinder, die die Gebote des Herrn bewahren und das Zeugnis von Jesus festhalten. Liebe Freunde, das wäre also bitte dieses 12. Kapitel, das wir heute lesen wollten. Dieses 12. Kapitel, das uns vielleicht eine erste Andeutung gibt, was mit der Apokalypse gemeint ist. Und dieser Begriff Symptom, den ich erwähnt habe, dass wir erleben also die sichtbaren und erkennbaren Ereignisse. Und jetzt kommt dann plötzlich diese Schrift, die sagt, was wirklich dahinter sich abspielt. Und es ist seltsam, vielleicht erinnern Sie sich, ich habe es auch an anderer Stelle einmal Ihnen zitiert, dieser Satz aus dem Teufelsgeneral vom Zugmeier, wo der Zugmeier zu einem begeisterten Nazi, ein junger Offizier, der nur an den Hitler glaubt und so, wo er zu dem sagt, Sie, Hartmann, Sie kommen mir vor wie eine Auster, die in ihre Schale eingeschlossen ist und gar nicht merkt, dass rundherum das Meer ist. So sind Sie, sagt er. Für Sie gibt es nur Fahne und Hakenkreuz und Krieg und Kampf und Sieg. Hartmann, ich mache Sie aufmerksam, rundherum ist erst das Leben. Und ich sage Ihnen, das Leben ist schön. Das Leben ist wunderbar. Freilich, wir tun, was wir können, um es zu versauen. Und wir haben auch viel Erfolg damit. Aber wir kommen gegen das Konzept nicht auf. Das Konzept ist stärker. Wo es her ist, das weiß ich nicht. Aber wenn Sie mich fragen, was es will, dieses Konzept, also auf was das Leben hin orientiert ist, dann sage ich Ihnen, nicht Macht oder Besitz oder Genuss, sondern vielleicht Schönheit oder Freude. Etwas, das wir in unseren besten Stunden ahnen. Sehen Sie, der Dichter kommt auch plötzlich von seiner Intuition her auf diese Freude, dass wir mit unserer Bosheit, und hinter dieser Bosheit steht der Böse, dass wir mit dieser Bosheit es nicht schaffen, diese Welt zugrund zu richten, sondern immer wieder bricht das Konzept durch, sagt er. Und wenn du willst, wie schaut das Konzept aus? Ja, vielleicht auf Schönheit oder Freude. Etwas, was wir in unseren besten Stunden ahnen. Derselbe Zugmeier, der seinen General Harras sagen lässt, wie er gefragt wird, ob er an Gott glaubt, wo er sagt, Gott ist mir eigentlich nie begegnet. Aber das lag wohl an mir, ich wollte ihm auch nicht begegnen. Aber der andere ist mir begegnet. Und wenn der andere ist, dann ist auch Gott. Nicht auch der Zugmeier lässt den Harras sagen, ja, die Realität des Satan, die weiß ich, die habe ich erlebt, die kenne ich. Und wenn der ist, dann ist auch Gott. Und jetzt lesen wir eben das 13. Kapitel, die beiden Tiere. Der Drache ist jetzt verborgen. Im 13. Kapitel kommt der Drache nur vor als Auftraggeber und als Gewaltvermittler. Er gibt den Tieren seine Macht und seine Gewalt, aber er steht in der Verborgenheit dahinter. Genau wie Christus für uns nicht sinnen auf der Farbe ist, sondern als absolute Realität hinter all dem steht, was durch die Kirche in der Welt gewirkt wird. Also das wäre diese Einleitung, die Ihnen vielleicht also ein bisschen hilft, mit dem heutigen etwas anzufangen. Das 12. Kapitel schließt mit dem Satz, der Drache fasste Fuß am Strand des Meeres. Wenn Sie sich die geografische Lage von Patmos vergegenwärtigen, so ist das eine kleine vorgelagerte Insel vor dem kleinasiatischen Festland südlich von Ephesus. Und stellen Sie sich den Schlossberg vor, Sie sind am Schlossberg oben und Sie schauen hinüber auf den Plavutsch. Genauso sehen Sie von Patmos nach Kleinasien. Es ist ganz nah, es sind, weiß ich, 4 oder 5 Kilometer, ist dazwischen Meer und dann ist schon die kleinasiatische Küste. Und dort erfasste Fuß der Drache am Strand des Meeres. Und jetzt kommt das 13. Kapitel. Darauf sah ich vom Meere her ein Tier aufsteigen. Es hatte 10 Hörner und 7 Köpfe, auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen lästerliche Titel. Das Tier, das ich sah, war ähnlich einem Leoparden, seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen war wie eines Löwenrachen. Der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Wenn ich jetzt mit Ihnen anfangen wollte, das zu deuten, hätten wir also unsere größten Schwierigkeiten. Bei den Attributen geht es noch, wir können begreifen, Kopf ist also Verstand, Horn ist Macht und die Symbolik der Zahlen, Diademe sind also Göttlichkeit angemaßte, aber dann mit den Tiergestalten wissen wir schon nichts anzufangen, der Leopard, der Bär und der Löwe. Und in Wirklichkeit ist es für die damaligen vollkommen eindeutig gewesen, um was sich da handelt. Ich lese Ihnen vor aus dem 7. Kapitel des Propheten Daniel. Und Sie müssen sich Christen des 1. Jahrhunderts vorstellen, die noch größtenteils aus der Tradition des Alten Testaments gekommen sind, denn die Judenchristen waren ja schließlich die Grundlage der ersten Gemeinden, auch in den paulinischen Gemeinden waren die Christen, die aus dem Judentum gekommen sind, die wichtigsten Träger, also dieser Gemeinden, und die waren ja alle bestens informiert im Alten Testament, das habe ich Ihnen schon oft gesagt, das müssen Sie sich immer wieder gegenwärtig machen, dass das Leute waren, für die das Alte Testament also so geläufig war, wie für Sie das ABC und das 1x1. Nicht, Sie müssen sich eine Generation, also Sie müssen sich Menschen vorstellen, deren Geist völlig unverbraucht war, die nicht reizüberflutet gewesen sind, die keine Bücher gekannt haben, keine Schulen besucht haben, kein Radio hatten, kein Fernsehen, keine Zeitungen, nichts. Sie hatten nur den Sabbatgottesdienst und dort die Bibel. Die Bibel, die vorgelesen und besprochen wurde. Ein Leben lang sonst nichts an geistiger Nahrung. Sie können sich vorstellen, dass dieser unverbrauchte Geist diesen Sabbatgottesdienst aufgenommen hat, wie ein trockener Schwamm das Wasser aufnimmt. Nicht, und darum war für sie, also jede Anspielung auf das Alte Testament, war denen eine ganz selbstverständliche Sache. Ich lese Ihnen vor aus dem Buch Daniel die Vision von den Tieren. Daniel, das ist 7. Kapitel, Vers 2 im Propheten Daniel, wobei ich sagen muss, der Prophet Daniel ist Mitte des 2. vorchristlichen Jahrhunderts, ungefähr im Jahr 164 ist dieses Buch, diese Prophetenschrift niedergeschrieben worden. Daniel berichtet Folgendes: Ich schaute in meinem nächtlichen Gesichte, wie die Winde aus den vier Himmelsrichtungen plötzlich das große Meer aufwühlten. Und vier großmächtige Tiere stiegen aus dem Meer heraus, jedes von anderer Gestalt. Das erste glich einem Löwen, hatte aber Flügel wie ein Adler. Während ich es noch betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen, dann wurde es vom Boden aufgerichtet und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch, und auch ein menschliches Herz wurde ihm gegeben. Dann erschien ein anderes, ein zweites Tier, es glich einem Bären. Halb war es aufgerichtet, es hatte drei Rippen im Maul zwischen den Zähnen, und man ermunterte es noch auf, verschlinge viel Fleisch. Nach diesem erschien, als ich weiterschaute, ein anderes Tier, gleich einem Panther. Es hatte vier Vogelschwingen auf dem Rücken, vier Köpfe waren diesem Tier zu eigen, und Herrschermacht ward ihm gegeben. Und nach diesem erschien mir in den nächtlichen Gesichten ein viertes Tier. Es war furchtbar, schrecklich und ungeheuer stark. Es hatte mächtige Zähne von Eisen, damit fraß und zermalmte es. Und was dann noch übrig blieb, das zertrat es mit den Füßen. Es war ganz verschieden von den Tieren vor ihm und es hatte 10 Hörner. Als ich betrachtend bei den Hörnern verweilte, siehe, da wuchs zwischen ihnen ein anderes kleines Horn heraus. Vor ihm brachen von den ersten Hörnern 3 heraus. An diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen zu sehen und ein Mund, der vermessene Reden führte. Und dann ist weiter im gleichen Kapitel. Ich trat zu einem der Dienenden und bat ihn um zuverlässige Auskunft über alles. Er redete mit mir und tat mir die Deutung der Vorgänge kund. Also jetzt ist die Deutung. Was war diese Vision des Daniel von den vier Tieren? Jene vier großen Tiere, ist die Deutung, bedeuten vier Könige, die sich auf der Erde erheben werden. Dann werden aber die Heiligen des Höchsten das Königtum erhalten und sie werden das Königtum besitzen für immer und in alle Ewigkeit. Als dann wünschte ich noch Gewissheit über das vierte Tier, das von den anderen ganz verschieden und so überaus furchtbar war, das eiserne Zähne und eherne Krallen hatte, das fraß und zermalmte und den Rest mit den Füßen zertrat, und weiter über die 10 Hörner an seinem Kopf und das andere, das erst hervorwuchs und vor dem 3 Hörner ausfielen, das Augen hatte und einen Mund, der vermessene Reden führte und das größer erschien als die anderen. Ich hatte nämlich gesehen, wie dieses Horn Krieg führte gegen die Heiligen und sie knechtete, bis der Hochbetagte erschien. Da wurde den Heiligen des höchsten Recht verschafft und es kam die Zeit, wo die Heiligen das Königtum in Besitz nahmen. Er antwortete mir, das vierte Tier bedeutet, es wird ein viertes Reich auf Erden erstehen, das von allen Reichen ganz verschieden ist. Es wird die ganze Welt verschlingen und sie zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten, aus jenem Reich werden 10 Könige erstehen, nach ihnen wird ein anderer sich erheben, dieser wird von den früheren ganz verschieden sein und die 3 Könige stürzen, selbst gegen den Höchsten wird er vermessene Reden führen, er wird die Heiligen des Höchsten hart bedrücken und darauf sinnen, Festzeiten und Gesetze zu ändern und die Heiligen werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit, für 2 Zeiten und eine halbe Zeit, dann haben sie wieder 1, 2 und ein halbes.